Seid ihr fit?
Jo, sehr gut. Wunderbar. Gell, wenn ich da so rumkomme und das Menschen erzähle, dass ich nach wie vor total begeistert bin vom Boxen als Christ, dann verstehen die das immer gar nicht. Und dann sage ich ihnen immer, dass Boxen der geistlichste Sport ist, den es gibt. Und dann verstehen sie es noch weniger. Und dann frage ich sie oft, kennt ihr die Bibel? Und dann sagen sie, ja, kennen wir schon. Kennt ihr die Bibel? Da steht ja drin, geben ist seliger als nehmen. Deswegen ist Boxen ein total geistlicher Sport. Und weil die Bibel mich eben so fasziniert, nicht nur in Bezug auf das Thema Boxen, sondern auch in Bezug auf ganz, ganz viele andere Dinge, deswegen wollen wir uns diese Woche so ein bisschen Gedanken drüber machen, über dieses Thema, dass Jesus tatsächlich wiederkommt auf diese Welt. Und wer von euch war denn jetzt noch nie da diese Tage? Das sind doch ganz schön viele. Okay, dann sage ich da schon 2, 3 Sätze. Also wir haben am ersten Abend so ein bisschen Einstieg gemacht, uns verschiedene Bibelstellen angeschaut. Wie ist denn das, wenn Jesus wiederkommt? Und wir haben so festgestellt, es wird offensichtlich sein, es wird jeder wird es erkennen und wahrnehmen. Das kann keiner verpassen, wenn Jesus wiederkommt auf die Erde. Wir haben auch gesagt, es wird total unerwartet sein. So wie wenn einer einen Teppich einfach so wegzieht unter ein Bein, wenn man so im Wohnzimmer steht und redet und da zieht einer fest mal am Teppich. So wird es sein. Und dann haben wir noch gesagt, dass Jesus selber behauptet, dass er bald kommt. Und bald haben wir dann auch festgestellt, ist relativ aus Gottes Sicht. Gell, wir haben da im Psalm 90, glaube ich, war das, haben wir nachgeschaut, wo der Mose sagt, ein Tag ist bei dir wie 1000 Jahre. Dann haben wir gesagt, okay, wenn man das jetzt aus Gottes Perspektive betrachtet, dass er gesagt hat, er kommt bald, dann war das ja erst vor 2 Tagen. Und wir haben festgestellt, wir sind auf jeden Fall mal 2000 Jahre näher drin, dass er bald kommt, wie die damals waren. Gestern haben wir so ein bisschen über Ewigkeit gesprochen und heute soll es einfach darum gehen, wie wird denn das dann sein im Himmel? Was ist das überhaupt, Himmel? Und so weiter. Und ich habe da gestern einen Vers vorgelesen, ziemlich zum Schluss, der steht im 1. Thessalonicher Kapitel 4, Vers 16 bis 18. Wer von euch hat denn den Thessalonicher Brief schon mal durchgelesen? Ja, das sind jetzt wirklich wenige. Okay, dann lese ich das euch einfach mal vor. Okay, also nicht den ganzen Brief, sondern nur die paar Verse einfach. Und zwar geht es da auch um die Wiederkunft Jesu. Und genau die gleichen Verse habe ich schon gestern vorgelesen. Aber da steht nämlich drin, wir sollen uns ermuntern und ermutigen mit diesen Versen. Und mit der Aussage von diesen Versen. Hat es irgendjemand, der gestern dabei war, heute gemacht? Keiner. Also gut, dann mache ich das jetzt einfach für euch, okay? Ich ermutige euch jetzt mit diesen Versen. Denn da steht drin, denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in die Wolken dem Herrn entgegen, in die Luft. Und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. Und dann steht eben noch dieser Vers, so ermuntert nun einander mit diesen Worten. Jetzt weiß ich nicht, ob du dir jemals so über den Himmel Gedanken gemacht hast, aber ich habe mir schon oft die Frage gestellt, ja wozu denn überhaupt Ewigkeit? Brauchen wir das überhaupt? Weiß nicht, hast du die Frage schon mal gestellt? Oder vielleicht hast du dich mal gefragt, ja was soll man da die ganze Zeit machen? In der Ewigkeit. Oder vielleicht denkst du ja auch, ja gut, ich lebe das Leben halt hier auf der Erde und mir genügt es eigentlich. Von mir aus bräuchte es jetzt eigentlich gar keine Ewigkeit geben. Ich mache das immer wieder gern, einfach Menschen, die so gar nichts mit Gott zu tun haben, die mal fragen, ob sie eine Ewigkeit glauben. Und es werden immer mehr, die gar nicht mehr dran glauben. Und wenn die tatsächlich dran glauben, eine Ewigkeit, dann frage ich die oft, wie sie sich dann so die Ewigkeit vorstellen oder was sie darunter verstehen, wie das mal sein könnte. Und dann sagen Leute immer wieder, hey, da hockt man halt rum und singt, zum Beispiel. Viele sagen ja auch, ja, sie stellen sich das ziemlich langweilig davor. Haben aber keine genaue Vorstellung, wie das dann sein könnte. Manche sagen dann auch, total interessante Vorstellung, da sitzt man irgendwo auf einer Wolke und spielt Harfe. Dann gibt es auch wieder andere, die sagen, ja, keine Ahnung, was wir da die ganze Zeit machen sollen. Und dann gibt es immer wieder Leute, ja, ich will gar nicht in den Himmel, ich gehe lieber in die Hölle, da ist die ganze Zeit Party. Habe ich auch schon oft gehört. Und diese ganzen Gedanken, was Menschen sich so Vorstellungen machen über Himmel und Ewigkeit und so weiter, das kommt ja meistens aus unserem, ich würde es einfach mal behaupten, sehr begrenzten menschlichen Verständnis von den Dingen und von diesen Themen. Allein diese Frage, was soll man denn da die ganze Zeit machen in der Ewigkeit und im Himmel, ist ja eigentlich schon völlig falsch. Weil wenn Ewigkeit ist, gibt es keine Zeit mehr. Das heißt, die Ewigkeit wird keinem zu lang und auch keinem zu kurz werden. Das Konzept Zeit, in dem du und ich heute leben, das gibt es da gar nicht mehr im Himmel. Deswegen wird es niemand zu lang und niemand zu kurz. Und unsere Welt, in der wir leben, die hat ja oft so eine Vorstellung, was gewisse Dinge bedeuten, zum Beispiel Himmel. Ich weiß nicht, wenn du das Wort Himmel hörst, was kreuzt da deine Gedanken? Kannst du einfach mal sagen, was kommt dir so in den Sinn? Himmel. Regt sich da gar nichts bei euch?
Blau.
Blau, genau. Okay, was noch? Flugzeug. Wolken?
Über den Wolken.
Wie es mal im Paradies war. Freiheit. Unendlichkeit, okay. Also ihr seht schon, total unterschiedliche Dinge. Super, finde ich gut. Vielen Dank für euer Feedback. Nun, ich habe mir überlegt, was glauben wir heute, was überhaupt Himmel und Paradies sind? So, wenn man mal in unsere Gesellschaft reinschaut. Ich war neulich in der Eisdiele, also auch schon ein paar Monate her, im Sommer halt. Und da war ich in der Eisdiele, die haben, also super genial hat es ausgesehen und so. Ich war total begeistert, ich bin ein absoluter Eisfan, deswegen, ich achte da sehr drauf, wie die Eisdielen aussehen, was die anbieten und so weiter und wie das Eis dann schmeckt. Und das hat richtig gut ausgesehen. Und dann hatten die auf der Karte einen sogenannten Paradiesbecher. Da habe ich gedacht, ja, das muss ich doch gleich mal ausprobieren. Und da habe ich diesen Paradiesbecher gegessen, habe gedacht, ja, der war schon gut, aber es war echt enttäuschend, weil nach einer Viertelstunde war er weg. Aber das ist das, wie wir oft, wir nennen was Paradiesbecher, ein Eisbecher. Oder dann bin ich vor einiger Zeit, da war ich auch unterwegs und dann bin ich eine Runde laufen gegangen und dann stand irgendwo ein großes Schild, Angelparadies 500 Meter. Und dann bin ich da, habe gedacht, das muss ich mir mal anschauen, wie das aussieht, das Angelparadies. Und dann bin ich da hingejoggt und dann waren das einfach so drei graue Weiher. Das ist ja sehr interessant, was wir als Paradies bezeichnen heute. Oder den Himmel. Wenn du mal so auf verschiedene Bewertungen und so reinschaust, von Hotels oder egal was es ist letztendlich, viele Leute benutzen da dieses Wort himmlisch. Da war es himmlisch. Irgendwo, wo sie halt waren, wo es ganz nett war. Und dann habe ich vor etlichen Jahren ja noch in Schladming gearbeitet und da habe ich als Skilehrer gearbeitet und auf dem Berg, praktisch das so unser Hausberg war, die Planei, da haben sie vor, glaube ich, keine Ahnung, 8 oder 10 Jahren, haben sie einen Teil dieses Skigebietes richtig groß ausgebaut und diesen Teil haben sie dann Paradies genannt. Und ich habe mich am Anfang da ein bisschen drüber aufgeregt, ja, wie kann man nur ein Skigebiet Paradies nennen, aber ich habe dann gemerkt, du kommst eigentlich super mit Leuten ins Gespräch darüber. Und zwar haben die dann überall hingeschrieben, noch so und so viel Meter bis ins Paradies. Und das Paradies, da waren dann überall an jeder Liftstütze entweder so kleine Engelchen oder eine kleine Schlange. Und oben war dann so ein Apfel und Adam und Eva. Weiß man gar nicht, ob das ein Apfel war, aber die haben es halt so dargestellt. Und das war echt interessant. Die Leute haben sich dann immer wieder darüber unterhalten, wie paradiesisch das doch hier ist. Und ich bin dann da immer eingestiegen, das war so ein 8er-Sessellift und dann hast du so, keine Ahnung, 5-6 Minuten mit den Leuten im Sessellift gehabt und wenn die dann so drüber geredet haben, wie paradiesisch das hier ist, dann sage ich immer, aber habe ich immer gesagt, ja, total rücksichtslose Leute hier auf der Piste. Jeder will einfach nur so schnell fahren. Dann musst unten auch noch anstehen. Das Wetter ist heute auch nicht so super, der Schnee ist auch ein bisschen wenig und so weiter. Also wenn das alles wäre, was das Paradies zu bieten hat, dann könnte ich aufs Paradies pfeifen. Und dann haben die mich immer ganz groß angeschaut und dann war es voll drin im Gespräch. War total cool. Aber wir versuchen heute, göttliche oder himmlische Dinge auf unser menschliches Niveau herunter zu reduzieren und es ist immer total frustrierend. Es ist total unbefriedigend. Um das Ganze zu verstehen, was es überhaupt damit auf sich hat, und das fand ich super, du hast es gesagt. Wie heißt denn du? Ja? Der Martin. Gell, der Martin hat es gesagt. Was hast du gesagt? Mit genau. Himmel und so, wo müssen wir da zurück? Oder wo müssen wir hingehen? Du weißt gar nicht mehr, was du gesagt hast. Schau, also ich habe was gemerkt. Er hat gesagt, man muss zurückgehen an den Anfang, ins Paradies. Himmel. Und genau das wollen wir heute mal machen. Wir wollen uns mal anschauen, weil ich glaube, wenn man da nicht zurückgeht an den Anfang, wird man das nie verstehen, was da mal noch kommt. Ich weiß nicht, wie gut ihr die Bibel kennt. Also wenn ihr den Thessalonicher Brief noch nie durchgelesen habt, dann werdet ihr wahrscheinlich das erste Buch Mose auch nicht durchgelesen haben, oder? Das habt ihr gelesen? Super, finde ich voll gut. Ich lese euch da mal ein paar Verse vor. 1. Mose Kapitel 1. Also ganz am Anfang. Oder nehmen wir machen mal Kapitel 2. Gehen wir schon ein bisschen weiter. Da steht nämlich drin, muss ich gerade mal schauen, 1. Mose Kapitel 2, so rum, Vers 2 bis 7, 7 bis 9, so rum, jetzt haben wir's. Da steht nämlich, da bildete Gott, der Herr, den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens und so wurde der Mensch eine lebende Seele. Und dann können wir weiterlesen, und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden im Osten und er setzte dorthin den Menschen, den er gebildet hatte. Und Gott, der Herr, ließ aus dem Erdboden allerlei Bäume wachsen, begehrenswert anzusehen und gut zur Nahrung und den Baum des Lebens in der Mitte des Gartens und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und wenn du da das mal so vom Urtext her anschaust, so mit hauchte ihm Odem ein und er hat ihn so gebildet, dann kann man daraus erkennen, dass das ein Mensch war, der für nicht für Raum und Zeit erschaffen war, sondern ein Mensch, der für die Ewigkeit erschaffen wurde. Also der Mensch wurde von Anbeginn der Schöpfung als ewiges Wesen erschaffen. Wenn man dann mal so ein bisschen weiterschaut in den Prediger, das wird jetzt schon ein bisschen schwieriger, das finden, gell? Vor allem mit einer Hand. Das kommt nach den Sprüchen, ist es das Buch. Und im Prediger steht einmal drin, im Prediger 3, Vers 11, das ist ein ganz bekannter Bibelvers, den sieht man auch immer wieder auf Postkarten und so, und da steht nämlich drin, alles hat er, also Gott, schön gemacht zu seiner Zeit, und dann steht da drin, auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Das heißt, wenn man so mal ein paar Aussagen von der Bibel zusammenfasst, dann kann man wissen, wir Menschen sind eigentlich geschaffen als ewige Wesen, und wir haben irgendwas in unserem Herz drinnen, das uns so eine Sehnsucht verschafft oder hat praktisch in unserem Herzen, das sich nach Ewigkeit sehnt. So sagt oder so beschreibt Gott uns Menschen. Das heißt, Gottes Wille war es von Anfang an, dass jeder Mensch ewiglich in einem perfekten Umfeld lebt, weil so war ja das Paradies, mit perfekten zwischenmenschlichen Beziehungen. Die hatten damals noch nie Streit am Anfang. Das muss man sich mal vorstellen, das können wir uns gar nicht vorstellen, gell? Und vor allem in perfekter Gemeinschaft mit der perfekten Dreieinigkeit, also mit Gott und alles, was Gott ist und repräsentiert. Das heißt, von Anbeginn der Schöpfung an waren du und ich gar nicht dafür ausgelegt, in Raum und Zeit zu leben. Das erklärt ganz einfach auch, warum wir Menschen uns oft so schwer tun mit Zeit. Die meisten Menschen kämpfen jeden Tag damit, irgendwohin nicht zu spät zu kommen. Warum ist das so? Warum kämpfen wir gegen die Zeit? Oder wenn man dann im Urlaub ist, ja, der Urlaub war natürlich wieder viel zu schnell vorbei. Oder wenn du die Leute fragst, wie war dein Arbeitstag, dann sagen die meisten Leute lang oder zu lang manchmal. Und es ist interessant, der Urlaub vergeht zu schnell, die Arbeit vergeht manchmal zu langsam. Für manche vergeht sie auch zu schnell. Wenn jemand stirbt, dann fragt man sich oft, ja, warum hatte die Person nicht mehr Zeit zu leben? Also du brauchst ja nicht, mich stört das überhaupt nicht, ich habe selber 5 Kinder. Kannst ruhig ein bisschen schreien lassen da, macht gar nichts aus. Wenn wir jetzt schon über Babys sprechen und über Kinder sprechen, meiner Frau ist es immer viel zu schnell vergangen, das Babyalter. Unser Kleinster, der ist mittlerweile 3 Jahre, hey, neulich sind wir das erste Mal in den Gottesdienst gegangen ohne Wickeltasche, das war das absolute Highlight, hey. Seit 10 Jahren. Und meine Frau, die sagt es immer wieder, boah, das vergeht viel zu schnell, dieses Babyalter. Und deswegen wollte sie immer das nächste Baby. Und jetzt habe ich irgendwann gesagt, ey, sag mal, eine Handvoll, das langt jetzt einmal, sonst wird es unübersichtlich. Wenn du Leute fragst, so in der Schule, und wie war die Klassenarbeit? Was hört man so oft? Ja, war okay, aber es war viel zu wenig Zeit. Zeit nervt uns, wenn wir warten müssen. Manche mehr, manche weniger, mich extrem. Sie überrascht uns, wenn irgendwas zu schnell vorbeigeht. Sie erschreckt uns manchmal, wenn wir jemanden sehen, den wir schon ein paar Jahre nicht mehr gesehen haben, wie die Leute sich verändert haben. Und die Frage ist, warum ist es so? Warum tun wir uns oft so schwer mit Zeit? Ganz einfach deswegen, weil Gott dich und mich nicht dafür erschaffen hat, für Raum und Zeit, sondern für Ewigkeit. Jetzt, nachdem Gott den Menschen in dieses perfekte Umfeld mit perfekten Beziehungen und mit absoluter Harmonie mit ihm selber gestellt hat, gibt Gott ja dem Menschen das erste Gebot, könnte man sagen. Das ist ganz wichtig zu verstehen, weil wenn du die meisten Menschen fragst, was ist das erste Gebot? Und dann sagen die, keine Ahnung, aber du sollst irgendwas nicht. Das erste, was Gott dem Menschen geboten hat, das steht im, jetzt muss ich gerade wieder zurück, in 1. Mose Kapitel 2 und in Vers 16 und 17. Das gibt uns erstmal einen Eindruck davon, was Gott eigentlich, wie Gott sich uns Menschen eigentlich beschenken wollte. Da steht nämlich drin, und Gott, der Herr, nahm den Menschen, setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und zu bewahren. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, und jetzt kommt das erste Gebot, hey, von jedem Baum des Gartens darfst du essen. Letztendlich hat Gott zu den Menschen gesagt, hey, kost es einfach aus. Ich habe das nur für dich gemacht. Blüh auf drin, freu dich dran, genieß es. Und dann macht Gott eine kleine Einschränkung. Keine Ahnung, wie viele Bäume das waren. Wahrscheinlich waren es Tausende oder Millionen, keine Ahnung. Und dann sagt Gott, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon darfst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Also Gott hat zu ihm gesagt, hey, du kannst dich da richtig austoben, genieß alles, nur den einen Baum, da lass die Finger weg, weil wenn du von dem Baum isst, wirst du sterben. Gibt es jemanden unter euch, der die Geschichte nicht kennt, wie es weitergeht? Ihr kennt die alle, oder? Also gut, dann brauche ich da nicht viel erklären, aber lesen will ich es trotzdem kurz. Weil der Baum hat ja, der Mensch hat ja von diesem Baum gegessen, also das Einzige, was er nicht tun sollte, hat er trotzdem getan. Finde ich so interessant, bei Kindern auch. Du kannst sagen, ey, du darfst das und das und das und das und da darfst hinlangen und alles darfst machen, vor allem bei Kleinen. Und wo langen sie hin? An die eine Sache, wo du nicht hinlangen sollst. Weiß nicht, vielleicht kennst du das aus deinem Leben. Deine Eltern erlauben dir so viel und sagen, aber das machst bitte nicht. Und was kribbelt dir am meisten in den Fingern? Ja, das, was du nicht tun sollst. Das ist irgendwie schon in uns drin und in uns Menschen. Und das haben die auch gemacht. Ich lese das mal vor, das steht in 1. Mose Kapitel 3, Vers 1 bis 6. Da können wir nämlich lesen, und die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zur Frau, hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen. Total bescheuert, was die da fragt, gell? Eigentlich schon Anfang an Gott schlecht zu reden. Da sagte die Frau zur Schlange, von den Früchten der Bäume des Gartens essen wir. Aber von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, ihr sollt davon nicht essen und sollt sie nicht berühren, damit ihr nicht sterbt. Da sagte die Schlange zur Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr werdet sein wie Gott. Erkennen Gutes und Böses. Und die Frau sah, dass der Baum gut war zur Speise und dass er eine Lust war für die Augen. Und er hat sie einfach davon gegessen und hat ihrem Mann davon auch gegeben. So war das am Anfang. Und was ich so faszinierend finde, Gott hat gesagt, hey, wenn ihr davon esst, fallt ihr oder werdet ihr sterben. Und die haben beide genau gleich weitergelebt. Die sind nicht tot umgefallen. Die waren körperlich genau gleich lebendig wie vorher. Allerdings, was gestorben ist damals, war diese perfekte Beziehung, in der sie waren zum himmlischen Schöpfer. Die war auf einmal kaputt. Und das hat man auch an ihrer Beziehung gemerkt. Die war auf einmal gestört, könnte man sagen. Die haben sich versteckt und so weiter, haben sie nicht vorher gemacht. Und es war ein total furchtbarer Zustand, in dem die Menschen auf einmal drin waren. Und was Gott da gemacht hat aus seiner grenzenlosen Liebe und Gnade, das fasziniert mich immer wieder. Ich habe das erst vor ein paar Jahren entdeckt. Wenn man da ein bisschen weiterliest in diesem Kapitel 3 in 1. Mose, da kann man nämlich lesen in Vers 22 bis Vers 24. Und Gott, der Herr, sprach, siehe, der Mensch ist geworden wie einer von uns, zu erkennen Gutes und Böses. Und nun, dass er nicht seine Hand ausstrecke und auch noch von dem Baum des Lebens nehme und esse und ewig lebe. Und Gott, der Herr, schickte ihn aus dem Garten hinaus, den Erdboden zu bebauen, von dem er genommen war. Und er trieb den Menschen raus und ließ östlich vom Garten Eden die Cherubim sich lagern, also Engel, die Flamme des zuckenden Schwertes, um den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen oder zu bewahren. So eine total interessante Bibelstelle. Es hat also einen zweiten Baum gegeben, den Baum des Lebens. Und wer von diesem Baum isst, der lebt ewig weiter in dem Zustand, in dem er ist, während er von dem Baum isst. Bevor Adam von diesem Baum der Erkenntnis gegessen haben, war das völlig egal, wie viel und ob die von diesem anderen Baum essen, vom Baum des Lebens, vom Baum des ewigen Lebens. Wir wissen das nicht, ob die davon gegessen haben oder nicht davon gegessen haben. Aber es war ja Schnuppe, die durften davon essen, so viel sie wollten. Aber nach dem Sündenfall standen die in der Gefahr, den kaputten Zustand, in dem sie jetzt waren, es war eben nicht mehr alles perfekt und harmonisch, befanden sich sie in der Gefahr, von diesem Baum des Lebens auch noch zu essen und genau diesen kaputten Zustand zu verewigen. Und damit das nicht passieren kann, hat Gott den Menschen rausgenommen aus dem Paradies. Er hat ihn rausgetrieben. Und er hat zwei Engel hingestellt oder Engel mit einem Schwert, mit einer flammenden Klinge, können wir lesen, dass der Mensch keine Chance hat mehr, zurückzukommen und dieses kaputte Umfeld zu verewigen. Und das, was so interessant war von diesem Punkt an, von dem Moment an war der Körper des Menschen auf einmal sterblich. Die Seele vom Menschen war allerdings immer noch unsterblich, also immer noch ewiglich, könnte man sagen. Und ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, aber dass der Körper des Menschen von diesem Moment an sterben konnte, das ist eines der größten Geschenke oder überhaupt das Geschenk, das Gott uns Menschen eigentlich gemacht hat. Vielleicht denkst du jetzt, du bist ja verrückt, du hast ja keine Ahnung, von was du redest. Bei mir ist vor kurzem jemand gestorben, das ist furchtbar. Und es stimmt, der Tod ist was Tragisches. Wenn ein Mensch stirbt, körperlich, der uns nahe steht, das reißt ein Loch in unser Leben hinein. Allerdings sehen wir ja oft den Tod als was Endgültiges an oder als was, dass das Ende von allem ist. Und das ist wichtig zu verstehen. Eigentlich ist der körperliche Tod die Erlösung aus einem Umfeld, das eben nicht perfekt und tadellos ist, sondern das total kaputt und zerbrochen ist. Als ich heute Abend hierher gefahren bin wieder, sonst schlafe ich hier in Rübgarten, weil das halt so schön ist bei euch, aber heute muss ich jetzt echt mal heimfahren, weil ich mit meinen Kids oder ein paar von meinen Kids zum Arzt musste und meine Frau nicht alle fünf mit zum Arzt nehmen wollte. Und dann bin ich zurückgefahren und dann habe ich einen Anruf bekommen von einer Sozialarbeiterin, die ist auch Christ. Die arbeitet in einer Einrichtung mit schwerst traumatisierten Jugendlichen. Viele von denen sind noch Kinder sogar, also ab dem 9. Lebensjahr. Und die hat mir wieder einfach so ein paar Geschichten erzählt, was sie für Jugendliche gerade betreut. Und da habe ich gedacht, hey, unsere Welt ist wirklich, die ist so abgefuckt. So schön, wie sie manchmal ist. Aber du brauchst nur mal in deine eigene Familie reinschauen. Wenn wir wirklich ehrlich sind, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Und auch wenn wir viele, viele schöne Dinge erleben in unserem Leben, auf dieser Erde hier, wenn man wirklich mal mit offenen Augen durch die Welt geht und mal ehrlich reflektiert, unsere Welt ist ganz schön kaputt, hey. Und der körperliche Tod ist die einzige Chance, diesem kaputten Umfeld zu entgehen, zu entfliehen. Du musst dir das mal vorstellen, wenn wir körperlich nicht sterben könnten, wären du und ich ewig in diesem Setting hier gefangen. Ewiglich. Aber dadurch, dass wir sterben können, gibt es die Möglichkeit, einer ewigen Katastrophe zu entgehen. Und deswegen sagt zum Beispiel der Paulus in Philipper 1, Vers 21, das Leben ist für mich Christus und das Sterben ist ein Gewinn. Und wenn man das liest, so halbwegs normaler Mensch, dann denkt man, er war der lebensmüde. War der suizidgefährdet? Nein, das war er nicht. Aber der hat erkannt, hey, wenn ich Jesus hab, dann habe ich gewonnen, wenn ich gestorben bin, körperlich. Und mir gefällt es so gut, da gibt es einen Theologen, der wohnt ganz bei euch in der Gegend, in Dettenhausen, den Hans-Joachim Eckstein. Und der sagt immer, als Kind Gottes stirbst du auch, aber du bist keine Sekunde tot. Und genau das ist es. Wenn du diese Verse liest, zum Beispiel Philipper 1, 21 und andere, als Christ, als Mensch, der ein neues Leben hat in Christus, der ewiges Leben hat, weil er Jesus in seinem Leben hat, dann kann man eigentlich nur staunen über diese unglaubliche Gnade und Liebe und Barmherzigkeit, die Gott uns Menschen entgegenbringt. Der Tod ist die Befreiung aus dem Zustand, in dem du und ich im Moment drin leben, hin in diese absolute, perfekte Ewigkeit, wo alles wieder so ist, wie es Gott sich am Anfang gedacht hat. Für jeden Menschen übrigens. Allerdings für einen Menschen, der kein Kind Gottes ist, sind es furchtbare Verse. Denn der Mensch wurde ja aus dem Paradies rausgeschmissen und der Weg zurück zum Paradies wurde versperrt durch Engel. Also so versperrt, dass da keiner mehr zurückkommen kann. Und seitdem versucht eigentlich der Mensch, irgendwie wieder diesen Zustand vom Paradies zu schaffen. Er versucht irgendwie wieder zurückzukommen ins Paradies. Aber letztendlich bleibt er unter diesem Fluch der Sünde. Da ist was gestorben. Und er scheitert, egal was er unternimmt. Und jeder Mensch, der versucht, aus eigener Kraft dieses Paradies wieder zu erreichen, der läuft eigentlich in dieses Schwert von diesen Engeln rein und verletzt sich eigentlich dadurch noch mehr. Und deswegen führt jeder Versuch, irgendwie zurückzukommen ins Paradies, das Paradies wieder zu erreichen und zu schaffen, aus eigener Kraft, führt zu noch mehr Elend, zu noch mehr innerer Verwundung und zu noch mehr Zerbrochenheit. Und es ist schon verrückt, was wir Menschen alles tun und unternehmen, nur um nicht zu sterben. Manche lassen sich deswegen extra einfrieren. Das kommt immer mehr übrigens. Alternde Menschen, und ich kenne das nur von Amerika, aber mittlerweile stelle ich immer mehr fest, in Deutschland wird das auch immer verbreiteter, alternde Menschen versuchen, sich irgendwie jünger darzustellen. Schönheitsoperation, das boomt total. Ich habe als Zimmerer gearbeitet, viele Jahre meines Lebens. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, da haben wir auch mal so für so eine Frau gearbeitet. Die hat uns das erzählt, dass sie gerade eine Schönheitsoperation hinter sich hat. Und wir haben, die hat so riesen Anwesen gehabt. Und da haben wir so eine alte Scheune renoviert. Und damals sagte ein Arbeitskollege zu mir, der ist relativ, wie soll man sagen, der hat es immer auf den Punkt gebracht, so die Dinge. Der hat gesagt, mit der Frau, das ist wie mit der Scheuer. Die renovierst halt und renovierst halt und renovierst halt und irgendwann fällt sie trotzdem zusammen. Und weißt du was, egal was wir Menschen tun, körperlich oder Operationen oder Fitness oder was der Geier, was alles, wir können das vielleicht ein Stück weit verbergen oder verdrängen, dass wir sterben und letztendlich sterben wir doch eines Tages. Und wir Menschen, wir versuchen ja immer älter zu werden. Warum lassen denn Menschen nicht mehr los vom Leben? Ich habe das schon so oft gehört, dass Ärzte gesagt haben, der hätte eigentlich schon 10-mal sterben müssen. Aber der will nicht loslassen. Und viele Ärzte sagen, das war früher lang nicht so extrem, wie das heute ist. Dass Menschen das Leben einfach nicht mehr loslassen wollen. Die haben so Angst davor, das Leben hier auf der Erde loszulassen. Wir übernehmen ja mittlerweile sogar von den Hindus den Glauben an die Reinkarnation. Die Hindus haben das ja eigentlich, um endlich raus zu sein aus dem Elend hier. Und wir sagen halt, ja super, das Leben geht ja weiter. Total kontraproduktiv eigentlich. Tief drinnen wissen wir, hey, es muss mehr geben als das, was diese Welt zu bieten hat. Und James Bond, der hat es immer auf den Punkt gebracht. Die Welt ist nicht genug. Der hat es kapiert. Und so ist es tatsächlich. Irgendwas in uns sagt, es muss ein Paradies geben, wofür wir eigentlich geschaffen sind. Und weißt du, wenn Menschen in allerlei Leid und Entgleisungen und Sünde und Elend fallen, nur weil sie verzweifelt suchen nach diesem perfekten, ewigen Ort, für den Gott uns Menschen eigentlich erschaffen hat, dann sollten wir uns als Christen nie darüber aufregen oder sie verurteilen oder auf sie runterschauen. Sondern wir sollten ihnen Gottes Lösung auf dieses Problem anbieten. Jesus. Anhand von diesen Versen, die ich schon oft zitiert habe, jetzt 1. Thessalonicher 4, ich habe es am Anfang gelesen, habe es gestern gelesen, ist was total offensichtlich. Gott sagt uns hier, jeder Tote oder jeder Verstorbene, der in Christus, und da kommt eine Formel vor, hier im Thessalonicher Brief, die kommt 196 Mal vor im Neuen Testament, mehr als alles andere. Da sagt er nämlich, jeder, der verstorben ist und in Christus war, der wird auferweckt von den Toten. Und dann sagt er noch, und jeder noch Lebende, der in Christus ist, der wird einfach lebendig entrückt werden und in den Himmel gehen. In die Gegenwart Gottes, in dieses perfekte Umfeld, perfekte Harmonie, perfekte Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater. Aber Jesus Christus sagt von sich selber, ich bin die einzige Eintrittskarte, die es gibt in dieses Paradies. Und ich weiß, dass sich viele Menschen in unserer Gesellschaft heute sehr schwer tun mit diesen Absolutheitsansprüchen, die Jesus Christus immer wieder erhebt. Dass Jesus von sich sagt, ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit. Ich bin das Leben. Ohne mich kommt niemand zum Vater. Es ist völlig unmöglich ohne mich. Und weißt du, das ist die wichtigste Frage auf der Welt. Die ist sogar noch wichtiger als die Frage, hey, wen werde ich denn eines Tages mal heiraten? Die wichtigste Frage ist, bist du in Christus? Das heißt ganz einfach, bist du Kind Gottes? Lebt er in dir und du darfst einfach mit ihm durchs Leben gehen? Und die Antwort darauf, die kennst nur du allein und Gott. Keine Ahnung, wo du stehst in deinem Leben. Im Römerbrief, das ist was der Paulus geschrieben hat, da steht mal ein Vers drin, der bringt es total auf den Punkt und den will ich euch mal vorlesen heute Abend. Römer Kapitel 8, Vers 16. Römer 8, Vers 16, da steht nämlich drin, der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Das bedeutet ganz einfach, wenn du Kind Gottes bist, wenn du in Christus bist, dann weißt du das. Und wenn du dir unsicher bist, ob du, wenn du heute stirbst, wirklich in den Himmel gehst, dann könnte es sein, dass du noch gar kein Kind Gottes bist. Denn wenn du Kind Gottes bist, dann bezeugt Gottes Geistes in dir, dass du dazu zugehörst. Und weißt du was? Gott wünscht sich nichts sehnlicher, als dass du dieses Leben erfährst und erlebst, zu dem er jeden Menschen bestimmt hat. Wie wir vorher gesagt haben, Gottes Wille war und ist nach wie vor, dass jeder Mensch mal ewiglich lebt, in dem perfekten Umfeld, perfekte Harmonie, perfekte zwischenmenschliche Beziehung und vor allem diese perfekte Gegenwart Gottes. Rund um die Uhr. Und Gott hat jedem Menschen in Christus genau das ermöglicht. Jesus ist am Kreuz gestorben für deine Schuld, damit du wieder in der Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater leben kannst, hier und heute und vor allem auch in der Ewigkeit. Jesus ist auferstanden von den Toten, um durch seinen Geist in dir zu leben. Und das macht es dann, was hier der Paulus geschrieben hat. Gottes Geist in dir bezeugt dir das, schenkt dir die Gewissheit, dass du Kind Gottes bist. Aber er ist die Eintrittskarte ins Paradies. Jesus ist das Geschenk Gottes an alle Menschen. Egal, ob sie Schwaben sind oder Bayern. Egal, ob sie jung sind oder alt. Egal, ob sie christlich traditionell aufgewachsen sind oder ob sie aus dem muslimischen oder buddhistischen oder hinduistischen Kontext kommen. Für alle ist Jesus die Eintrittskarte ins Paradies. Aber weißt du was? Dieses Geschenk muss man persönlich annehmen. Das bietet dir Gott an. Aber Geschenke kann man nur dann erleben, wenn man sie in Anspruch nimmt. Ich werde es nie vergessen, das war schon einige Jahre her, aber wir haben 4 Jungs und eine Tochter. Und unsere Tochter, das ist echt eine Taffe. Also die sagt den Jungs schon, wo es lang geht. Und die hatte mal als kleines Mädchen, hatte die Geburtstag und irgendwas hat ihr nicht gepasst. wie die Geschenke eingepackt waren, die Farbe vom Geschenkpapier oder weiß der Geier, was das war, weiß ich schon gar nicht mehr genau. Aber auf jeden Fall war sie total trotzig und hat gesagt, ja, das ist ihr Schnuppe und sie packt jetzt gar nichts auf da. Und dann hat sie das ein paar Stunden durchgezogen. Und irgendwann hat sich dann der Henning, ihr älterer Bruder, erbarmt und gesagt, ja, kein Problem, dann mache ich das halt für dich. Und dann hat die Bella gesagt, nee, das will ich auch nicht, weil dann habe ich ja nichts. Und weißt du was, genau darum geht's. Entweder alles oder nichts. Hey, ich habe euch was mitgebracht. Wer will das? Kannst haben. Gut. Mach was draus. So ist es mit Geschenken. Das bringt nichts, wenn einer da ist und sagt, hey, ich schenke dir das. Und du es nicht in Anspruch nimmst. Dann kannst du das nie nutzen. Du kannst jetzt was Schönes damit machen. Ist nicht so viel, ich weiß. Aber 5 Kugeln Eis langs trotzdem in den meisten Eisdielen. Aber genau darum geht's. Jesus oder nichts. Hey, ewiges Paradies oder endlose Katastrophe. So beschreibt uns die Bibel das. Aber jetzt mal für uns, die wir wissen, dass wir in Christus sind, wie die Bibel es nennt. Wir werden also persönlich von Jesus abgeholt und gehen mit Jesus Christus in den Himmel. An den Ort, wo für immer alles perfekt ist. Das ist das, was hier im Thessalonicher Brief drinsteht. Die Frage stellt sich ja jetzt trotzdem, ja, was machen wir dann da die ganze Zeit? Wie gesagt, Zeit gibt's nicht. Das wird niemand zu kurz oder niemand zu lang sein. Allerdings, anhand von dem, was die Bibel uns beschreibt, können wir wissen, das wird alles, was wir kennen, erwarten, davon träumen können, wird es bei weitem übertreffen. Es ist einfach ein beständiges Sein in der Gegenwart von dem, der absolut perfekt ist. Ohne irgendwelche Ablenkung oder Unterbrechung. Dort wirst du zum Beispiel immer vollkommene Erfüllung und Zufriedenheit erleben. Weil du uneingeschränkt bist in der Gegenwart dessen, der die Fülle ist. Da musst du nie wieder nach Erfüllung suchen. Da wirst du dir nie wieder unerfüllt vorkommen oder dich unerfüllt fühlen. Das gibt's da nicht mehr. Dort wirst du zum Beispiel pausenlos tiefsten inneren Frieden und überschwängliche Freude erleben. Denn Jesus Christus, der Friedefürst, der Grund aller Freude, bist da zusammen mit dem. In der Ewigkeit wirst du beständige Güte erleben. Denn du bist in der Gegenwart dessen, der einfach nur gut ist. Dort wirst du eine noch nie so intensive erlebte Geborgenheit erfahren. Weil du mitten im Zentrum des Zufluchtsortes Jesus Christus bist. Da gibt's nichts anderes als Geborgenheit. Dort wirst du zum Beispiel das erste Mal ganz genau wissen, was vollkommenes Angenommensein bedeutet. Weil du der Liebe selbst ins Auge schaust. Dort wirst du mit Freudentränen vor Gottes Thron knien oder niederfallen, überwältigt von seiner Herrlichkeit und Vollkommenheit. Und Jesus selber wird zu dir hinkommen und deine Freudentränen abwaschen. Das können wir uns nicht vorstellen. Dort wirst du der Antwort auf all deine unbeantworteten Fragen gegenüberstehen, Jesus Christus. Und alle Fragen werden in einem Moment beantwortet sein. Ich kenne so viele Christen, die sagen, hey, wenn ich mal in den Himmel komme, da frage ich mal Jesus, warum das so und so war. Ich wette mit dir. Wenn du mal vor Jesus stehst, gibt's keine Fragen mehr. Er ist die Antwort auf jede Frage. Und dort wirst du mal mit diesen ganzen Stars und Chaoten, die in der Bibel beschrieben werden, wirst feiern, jubeln, tanzen, Party machen. Und zwar nicht nur für einen Abend, am nächsten Morgen wachst du auf mit einem brummenden Schädel, sondern ewiglich, ohne Ende, könnte man sagen. Dort wirst du endlich vollkommen und perfekt sein, und niemals mehr dran zweifeln, weil du in der Gegenwart dessen bist, der heilig ist. So und noch viel, viel schöner wird der Himmel sein. So aber noch viel, viel besser wird es dort sein, wo du ankommen wirst, wenn Jesus Christus wiederkommt. und er dich mitnimmt in den Himmel. So wird sein, wie das, was du teilweise schon hier auf der Erde erlebst, ansatzweise, vielleicht bruchstückhaft, wenn du so richtig erfüllt und glücklich bist, wenn du so gute Zeit gehabt hast mit Jesus und denkst, boah, so sollte es immer sein. Weißt du was, so und noch viel, viel besser wird der Himmel sein. Der Himmel ist eben kein komischer Ort für immaterielle Geister, so körperlose Dinger, die da umeinander schwirren oder sonst irgendwas. Sonst wäre es ja für uns Menschen gar nicht geeignet. Gott gibt uns immer wieder Einblicke, wie das genau sein wird. Und ich will euch da mal eine Passage vorlesen aus dem letzten Buch der Bibel, der Offenbarung. Und Offenbarung Kapitel 21, Verse 1 bis 6, da steht einmal so ein kleiner Einblick da rein. Und da steht drin, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der, welcher auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Du kannst dich darauf verlassen, auf diese Worte. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens geben, umsonst. Es ist ein Geschenk, was Gott für uns hat. Und da gibt es einen Amerikaner, Randy Alcorn heißt er, der hat ein Buch geschrieben, das heißt Der Himmel und was uns dort wirklich erwartet. Und der hat dort geschrieben, Gott hat einen Wunsch in uns Menschen hineingelegt, ein auferstandenes Leben in einem auferstandenen Körper mit dem auferstandenen Christus auf einer auferstandenen Erde. Darum sehnen wir uns nach einem Leben auf einer Erde, wie sie ursprünglich geplant war, mit atemberaubender Natur, makellosen Orten und Städten und Menschen, die sie mit Kultur, interessanter Arbeit und vielem mehr beleben. Und die Bibel beschreibt genau solche Dinge. Die Ewigkeit bei Gott ist alles andere als langweilig. Am sechsten Tag der Schöpfung hat ja Gott in 1. Mose 1, Vers 31 gelesen, und siehe, es war sehr gut. Und genau so wird es wieder sein. Jesus Christus sagt mal von sich selber in Johannes 10, Vers 10, ist auch so ein ganz bekannter Vers, aber leider lesen wir meistens nur den zweiten Teil von diesem Vers. Da sagt Jesus, ich lese es mal ganz vor, Johannes 10, Vers 10, da steht nämlich drin, der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Und dann sagt Jesus, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Die Aufgabe des Teufels ist es nach wie vor, genauso wie bei den ersten Menschen im Paradies, nach wie vor zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Seine Aufgabe ist es, uns Menschen ins Verderben zu stürzen. Zeitlich hier in Raum und Zeit und vor allem auch ewiglich. Und die Aufgabe des Satan ist genau das, was er angefangen hat im Paradies. Die Fortführung davon. Bis heute. Lüge, Zerbruch, Elend, Schmerz, Missbrauch, Verzerrung der Realität, Relativierung der Wahrheit. Gott in Frage zu stellen. Und Menschen ins Zweifeln zu bringen über das, was Gott ihnen zuspricht. Und Jesus, der gute Hirte, ist gekommen, um seine Schafe hier auf der Erde in Raum und Zeit punktuell, bruchstückhaft, ansatzweise erfahren zu lassen, was im Himmel Dauerzustand ist. Er will uns heute führen und leiten, damit wir in der gefallenen und zerbrochenen Welt mehr Hunger bekommen nach dem, was in der Ewigkeit Dauerzustand ist. Die Fülle in Christus hier und heute ist ja ständig unterbrochen. Durch Ablenkung, durch das, was der Teufel stehlt, kaputt macht, zerbricht, in Frage stellt, anzweifeln lässt, durch deine und meine Schuld immer wieder. Aber die Häppchen, die wir hier schon schmecken dürfen manchmal, die sollen uns einen Vorgeschmack geben auf das, was noch kommt. Sie sollen unser Verlangen und unsere Sehnsucht danach anregen, nach dem, was noch kommt. Und der Paulus selber, der hatte ja nicht das einfachste Leben. Aber der beschreibt es mal im Römerbrief Kapitel 8. Und diese Verse will ich euch noch vorlesen. Römerbrief Kapitel 8, das musst du echt mal ganz lesen. Dieses Kapitel ist total faszinierend. Ich lese euch da mal nur ein paar Verse vor. Ab Vers 18. Römer 8, ab Vers 18. Da steht nämlich Hoffnung und Zuversicht der Gläubigen. Also derjenigen, die in Christus sind. Da sagt der Paulus, denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen worden, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, aber auf Hoffnung hin, dass auch selbst die Schöpfung von der Knechtschaft der Vergänglichkeit freigemacht werden wird zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und zusammen in Geburtswehen liegt bis jetzt. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir selbst seufzen in uns selbst und erwarten die Sohnschaft, die Erlösung des Leibes und so weiter und so weiter und so weiter. Vielleicht fragst du dich manchmal, ey, warum muss das Leben hier so hart sein? Warum ist alles so schwer? Da kann ich dich gut nachvollziehen. Mir geht es manchmal auch so. Aber Gott sagt es hier ganz klar. Das ist normal, zu seufzen. Weil unser Körper, wir sehnen uns nach diesem Zustand, wie er eigentlich war. Nach diesem Zustand, den Gott eigentlich für jeden Menschen wünscht und anbietet. Und ich hoffe, dass dieser Abend zu einer einzigen Sache gedient hat. Deinen Hunger, deine Sehnsucht nach Himmel zu stärken. Denn je verliebter wir sind in den Himmel, desto brauchbarer werden wir für Gott und für andere Menschen hier auf der Erde. Je verliebter du bist in den Himmel, du als Individuum, desto brauchbarer wirst du für Gott sein, hier auf der Erde und für die Menschen, die Jesus so dringend brauchen. Und das wünsche ich dir und mir einfach von ganzem Herzen, dass wir diese Sehnsucht nach dem Himmel haben. Ohne lebensmüde oder suizidgefährdet zu sein, das hat nichts damit zu tun. Aber diese tiefe Gewissheit und Sehnsucht, hey, das Beste kommt noch. Und dass uns bewusst ist, hey, das Leben hier hat nur einen Zweck. Damit andere Menschen diesen Vorgeschmack durch uns erleben und wahrnehmen. Auf den Himmel. Wenn du noch kein Kind Gottes bist, das heißt, wenn du noch nicht in Christus bist, wenn du dich heute Abend fragst, ja, bin ich wirklich Kind Gottes? Werde ich da tatsächlich mal im Paradies sein? Hey, dann will ich dir Mut machen. Geh heute Abend nicht nach Hause, bevor du das geklärt hast. Da gibt es Leute, die reden von Herzen gern mit dir. Mitarbeiter von hier, vom EC Rübgarten. Ich bin auch den ganzen Abend da. Ich kann dir nur Mut machen. Klär das. Nimm dieses Geschenk in Anspruch. Lad Jesus ein, in dein Leben zu kommen, damit sein Geist in dir bewirken kann und dir bewusst machen kann, wenn du heute stirbst, verbringst du die Ewigkeit im Himmel. Ich bete noch zum Abschluss. Himmlischer Vater, das ist so Hammer, dein Wort zu lesen und zu wissen, das Paradies ist das, was du dir für jeden Menschen wünschst und ausgedacht hast. Perfektes Umfeld, perfekte zwischenmenschliche Beziehungen und vor allem diese absolut perfekte, ungetrübte Beziehung zu dir. Und ich danke dir dafür, Herr, dass die Ewigkeit nicht erst beginnt mit dem Himmel, sondern dass er hier und heute schon beginnen darf,
wenn wir unser Leben dir anvertrauen und dich als Geschenk in unser Leben aufnehmen und annehmen. Und dass wir hier und jetzt schon ansatzweise das erleben dürfen, diese Gemeinschaft mit dir, die schöner ist und glücklicher macht als alles andere auf der Welt. Und ich bete einfach dafür, dass du uns diesen Hunger immer mehr haben lässt, diesen Hunger nach dem, was noch kommt. Und dass wir unser ganzes Leben dazu einsetzen, dass Menschen Teil davon sind, von dem, was eigentlich dein Plan war für jeden Menschen von Anfang an und bis heute. Herr Jesus, wir loben dich und wir preisen dich. Und für jeden, der das noch nicht weiß, dass er dein Kind ist heute Abend, da will ich einfach beten dafür, dass du ihm das vor Augen führst und dass er kein Auge mehr zukriegt, bis er dieses Geschenk angenommen hat, das du für ihn sein willst. In Jesu Namen. Amen.